Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, fand es toll bis jetzt, der Gottesdienst. Richtig gut. Der passt absolut zu dem, was ich so heute Morgen gedacht habe. Mich hat es schon so seit Weihnachten beschäftigt. Und nach gerade, was du so aus dem Iran gesagt hast, das geht mir. Ich könnte gerade anfangen zu heulen, wenn ich das sehe. Wir hatten die Woche, oder wir haben ja Dienstag immer Begegnungskaffee, und wir haben viele Iraner da. Und ich kann euch eins sagen, ich habe die iranischen Geschwister noch nie so beten hören wie in dieser und letzter Woche. Die haben eine Gebetsgemeinschaft gemacht, es war noch nie da, die haben alle in Phase geredet, ich konnte nicht verstehen, gell? Aber die haben überhaupt nicht aufgehört. Die saßen und haben geheult für all das, was sie da erlebt haben. Und das ist das, was mich so an der Jahreslosung begeistert, wo da ein ganz anderer Ton gesetzt wird, eben in die tiefe Zweiflung, gerade das, was wir in dem Lied auch gesungen haben. Gell? Und die begeistert mich total, wenn da steht, seht, ich mache alles neu. Und für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich will dieses Jahr die Bergpredigt zu meinem Predigtthema machen. Deshalb natürlich auch dieser Text von heute Morgen. Die Bergpredigt, das ist ja, denke ich, die bekannteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Zumindest kennen viele Leute, die die Bibel überhaupt nicht kennen, aber die haben schon mal irgendwann das Wort Bergpredigt gehört. Auch wenn da manches rein dann interpretiert wird, was gar nicht drinsteht, aber ist ja egal. Mit der Bergpredigt beginnt Jesus eben, die Werte des Reiches Gottes uns nahe zu bringen. Er will uns das zeigen, was da bei Gott wichtig und wertvoll ist und was sich Gott von uns wünscht und wie er sich unsere Beziehung zu ihm und zueinander vorstellt. Und in der Bergpredigt präsentiert Jesus eine völlig neue Sichtweise des Lebens, und zwar eine Sichtweise, in der Himmel und Erde zusammenkommen, wo die überlappen. Das ist doch das, was Jesus sagt. Als er gekommen ist, können wir in der Evangelie nachlesen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist ganz nahe gekommen. Und es geht eben um diese Erneuerung, um diese Veränderung von uns Menschen. Dass wir zu Menschen werden nach dem Herzen Gottes. Und dazu ist Jesus der Weg. Er ist die Wahrheit. Und er ist das Leben, das pulsierende Leben, wie wir es gerade gesungen haben. Und das ist er, der uns dieses neue Weg, dieses neue Leben gibt. Und er ist der neue Weg, die neue Art des Lebens. Und genau, in der Bergpredigt da fängt Jesus ja an, dieses neue Leben mit seinen Werten zu beschreiben. Und das, was mich total begeistert an unserer Jahreslosung ist, also was ich heute euch erzähle, das habe ich das letzte Jahr alles schon irgendwann einmal erzählt, also es ist nichts Neues heute, aber es begeistert mich immer noch. Die Jahreslosung steht ja in der Offenbarung, 21. Kapitel, das vorletzte Kapitel der Bibel, dann kommt noch 22 an das Ende. Aber diese beiden Kapitel, die haben es total in sich. Und wenn ich die beiden Kapitel lese, dann begeistert mich das total. Und am liebsten würde ich dann sagen, ach komm, lasst uns doch gehen. Was wollen wir denn hier bleiben? Lasst uns dorthin gehen. Wenn ich mir so vorstelle, wie das alles sein wird, wenn wir da mit Gott zusammen sind, wenn er bei uns ist und wenn es nichts mehr gibt, was uns von diesem großartigen Gott, Heiliger Geist und Jesus trennt und wenn es nichts mehr gibt, was uns voneinander trennt. Also mich begeistert das total. Und wenn ich dann sowas höre wie heute Morgen hier, dann würde ich noch viel schneller dorthin wollen. Stell mir das so vor, wenn da all die Menschen, die jetzt dort im Iran leiden, und da sind ja viele Geschwister dabei, wenn die dann zu Jesus kommen und Jesus wischt ihnen die Tränen ab, es gibt kein Leid mehr, es gibt keinen Schmerz mehr, es gibt keinen Tod mehr, alles weg. Die Erde, so wie wir sie jetzt kennen, wird einfach nicht mehr existieren. Und all die Bosheit auf dieser Welt, all der Hass und die Gewalt, all die Habgier und die Machtgier und all die Brutalität, all das wird weg sein. Das gibt's nicht mehr. Alles, was uns Menschen ins Unglück stürzt, wird weg sein. Nichts mehr wird davon da sein. Und was für mich das Größte ist, Ich werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Ich werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle. Überlegt euch mal, ich werde mich nie mehr über irgendjemanden ärgern. Ich werde nie mehr schlechte Gedanken haben. Ich werde niemand mehr missverstehen. Wenn ihr zu mir sprecht, werde ich ganz klar verstehen, was ihr meint. Ich werde nie mehr Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht tun will und trotzdem tue. Ich werde nie mehr Recht haben wollen. Also für mich ist das eine Riesenleistung. Wenn ich es mal nicht sein bin und wenn ich dort bin, werde ich nie mehr Recht haben wollen. Herrlich. Herrlich. Und ich werde nie mehr eifersüchtig sein. Ich werde nie mehr neidisch sein auf jemanden, der was besser kann als ich oder der mehr hat als ich. Und ich werde nie mehr mit Worten und Taten andere Menschen verletzen oder niedermachen. So etwas wird es einfach nicht mehr geben. Ich werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Rundum zufrieden, weil er sich von diesem großartigen Gott geliebt weiß. Dieser Gott, der uns schon immer sieht. Und ich werde mich darüber freuen, dass ich mit ihm in seiner Herrlichkeit zusammen bin. Und mehr brauchen wir dann gar nicht mehr. Wir brauchen nur noch die Gemeinschaft mit diesem großartigen Gott und mit seiner wunderbaren Familie. Das sind wir. Und dann werden wir uns ein richtig schönes, großes Loch im Bauch freuen. Weil was Besseres kann man sich gar nicht vorstellen. Gott wird mitten unter uns wohnen, mit uns zusammenleben. Und was mich total begeistert ist, das war ja von Anfang an schon so. Das war schon immer Gottes Wunsch. Wenn wir mal zurückgehen, ganz am Anfang steht am Abend, kleinen Moment, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Was heißt denn das? Das war im Garten Eden, ne? Da gab es Wege, da sind die gelaufen und plötzlich läuft Gott auf so einem Weg. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt da raus und läuft die Straße da nach Kirchberg rein und da kommt euch Gott entgegen. Genau das war das. Gott war mitten unter ihnen. Er war nicht getrennt von ihnen. Oder wenn man das... Sie sollen mir ein Heiligtum bauen. Warum? Na, weil ich unter ihnen wohnen will. Das war während der Wüstenwanderung. Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit. Sie sind unterwegs in der Wüste und jetzt bekommen sie den Auftrag, die Stiftshütte zu bauen oder das Zelt der Offenbarung, das Zelt der Begegnung, der Vorläufer des Tempels. Gott wollte von Anfang an mitten unter uns Menschen wohnen. Bei seinem Volk, bei uns allen. Und dieser Text in der Offenbarung, der beschreibt für mich Gottes Vision. Da beschreibt Gott für mich seinen Traum von seiner Schöpfung. Für die Gemeinschaft, die er sich mit uns wünscht. Und alles, was wir jetzt in der Bibel lesen, von ganz am Anfang 1. Mose bis zum 22. Kapitel Offenbarung, alles, was da dazwischen steht, das dient alles, um diesen Traum Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Ach, das begeistert mich total. Und das ist der Bibeltext, der mich am meisten begeistert, Jesus nachzufolgen. Ich habe keine Angst vor der Hölle, aber ich will dorthin. Dorthin, wo Jesus ist, wo Gott ist, wo wir alle sein werden, in seinem Reich, mitten in seinem Volk und einfach nur noch seine Gegenwart genießen und unsere Gemeinschaft genießen, die wir miteinander haben. Wir haben es gerade gesungen, diesem Gott ist nichts unmöglich. Und deshalb wird er seinen Traum in die Realität umsetzen. Und das hat er begonnen. Und diese neue Welt Gottes wird mit nichts vergleichbar sein, was wir kennen. Ja, schade, dass wir noch nicht dort sind, gell? Könnte man jetzt sagen. Stimmt. Also ich finde es schade. Und je älter ich werde, umso mehr wünsche ich mir, dass Jesus wiederkommt. früher war mein Hauptgebet so, das war so immer bei meinen Gebeten drin, Herr, mach mich zu einem Mann nach deinem Herzen. Und so in den letzten, ich weiß nicht, 5, 6, 10 Jahren, ich weiß nicht, bete ich immer mehr, Herr Jesus, komm bald wieder, setz dem Ganzen hier ein Ende und richte du deine neue Welt auf. Aber wisst ihr, was mich jetzt heute Morgen hier begeistert, im Augenblick? Wir erleben ja schon mit, wie Jesus sein neues Reich baut, wie Jesus diese neue Welt baut. Das erleben wir ja schon. Das wird ja nicht irgendwann mal passieren, sondern es passiert ja jetzt schon. Gottes Reich wächst jeden Tag. Jeden Tag wird es größer. Es gibt keinen Kontinent auf dieser Welt, wo es keine Geschwister gibt, keine Jesus-Nachfolger gibt, die an seinem Reich mitbauen. Überall. Seit 2000 Jahren wächst das Reich Gottes in dieser Welt. Es fing ganz klein an, da war Jesus und da waren die 12 und noch so 70, 120 Jünger damals, ganz klein. Und heute umspannt es schon die ganze Welt. Und ich erlebe in mir selbst, wie Jesus mich verändert. Schritt für Schritt darf ich lernen, ihm ähnlicher zu werden. Gerade haben wir Weihnachten gefeiert, gell? Ja, tolles Fest, gell? Aber was passiert an Weihnachten? Da beginnt es, da wird dieser Jesus geboren und mit Jesus kommt das Reich Gottes ganz nahe zu uns. Gott wird einer von uns, er kommt auf Augenhöhe zu uns. Am Karfreitag stirbt Jesus am Kreuz. Der Unschuldige wird zum Schuldigen und stirbt und die Schuldigen werden zu Unschuldigen und dürfen leben. Wo hat es denn sowas schon mal gegeben? Das ist was völlig Neues. Dann kommt der Ostermorgen. Jesus wird auferweckt. Die Frauen begegnen ihm, wissen gar nicht, wie es ihnen geschieht. Und dann lebt Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. 40 Tage lebt der Auferstandene, der Jesus, der tot war, den sie beerdigt hatten, der lebt und der lebt mit ihnen. 40 Tage. Wo hat es denn sowas schon mal gegeben? Und an Pfingsten sendet er seinen Heiligen Geist, der jetzt in allen Gläubigen wirkt, der Jesus in uns ist und wir in ihm. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und in dieser Gemeinde werden am Ende nicht nur ein paar Juden sein oder ein paar Leute aus dem Hunsrück. Nee, da gibt es Menschen aus allen Kulturen, aus allen Sprachen werden dort sein. Ihr Lieben, sowas hat es vorher noch nie gegeben. Und wie unterschiedlich Gottes Reich zu unseren menschlichen Reichen ist, das habe ich ja schon ein bisschen versucht zu sagen, vor Weihnachten meiner Predigt, in diesem kleinen Nest Nazareth da zwischen dem Mittelmeer und dem See Genezareth, völlig bedeutungslos, kein Mensch kennt das Nest und dort wohnt so ein völlig unbedeutender Teenager, sie heißt Maria und sie wird die Frau des Retters dieser, die Mutter des Retters dieser Welt. Eigentlich viel zu jung und von ihrem Status her eigentlich nicht geeignet, zumindest nicht so, wie wir Menschen uns das vorstellen. Der N.T. Wright, das ist ein englischer Theologe, der schreibt, Entschuldigung, ich muss noch mal was trinken, irgendwie klappt das heute mit meiner Stimme nicht so. Der schreibt Folgendes, der schreibt, das Reich Gottes ist nicht für die, von denen wir normalerweise denken, dass es ihnen gehört. Es ist für die Kinder, sagt Jesus, können wir in Lukas 18 nachlesen. Dabei geht es nicht um das Kindsein, sondern es ist ein Aufruf nach Demut. Zu Gott zu kommen wie ein Kind meint hier, ohne die Absicht, Gott zu beeindrucken. Ohne komplizierte Motive. Was Jesus hier zeigen will, ist, dass Kinder intuitiv Gottes Großzügigkeit und seine bedingungslose Liebe verstehen. Haben wir gerade gesungen. Es gibt bedingungslose Liebe. Und wir haben einen großzügigen Gott. Und Kinder macht es überhaupt keine Probleme zu verstehen. Im Reich Gottes zählen eben andere Werte, andere Qualitäten als in den Reichen dieser Welt. Und das sehen wir auch schon in den ersten beiden Kapiteln beim Lukas, haben wir ja vor Weihnachten und über Weihnachten gelesen alle. Ja, das sehen wir schon, dass von Anfang an, was für ein Riesenunterschied da besteht. Hier in dieser Welt, da herrschen die Mächtigen, die Starken, die, die mehr Power haben, die alles andere niederwalzen. Da sitzen diese Mullahs im Iran und machen ihr halbes Volk platt, weil sie die Macht dazu haben, weil sie Gewehre haben und weil sie genug Soldaten haben. Da gibt es Leute, die wollen sogar andere Länder kaufen, weil sie sie gern besitzen wollen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn das nicht geschieht, was sie dann machen. Ja, die Reichen und die Starken und die Mächtigen, die viel Waffen und viel Geld haben, die bestimmen und die sagen, wo es lang geht. Und wie oft wurde schon in der Vergangenheit, kennen wir alle aus dem Geschichtsunterricht, Königen und Kaisern den Beinamen gegeben, der Große. Ich weiß nicht so genau, was da groß war, aber ich weiß, dass es uns Menschen gefällt. Schon die Jünger hatten das Problem, gell? Sie haben schon gestritten, wer ist denn der Größte unter uns? Und so streiten wir ja uns immer noch heute. Ja? Wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer hat das größte Auto und. Und wir ständig am Bekleiden und ständig wollen wir ein bisschen mehr als die anderen haben. Und wenn wir in die Zeit von Maria gucken, in die Zeit, in der Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat, oder auch wenn wir in unsere Zeit jetzt ganz aktuell gucken, nach dem Iran oder nach USA oder nach Ukraine oder nach Syrien oder Jemen oder ist egal, wohin man da guckt, ist ja alles gleich. Und dann kommt doch oft diese Frage hoch, warum tut Gott nichts? Wäre doch schön, wenn Gott jetzt einfach mal da im Iran mit der Faust zuschlagen wird und diesen Mullahs mal zeigen wird, wer der heißt. Wäre doch toll, oder? Und das war ja damals genauso. Die Menschen damals, die wünschten sich einen Messias. Warum? Der sollte mit einer Riesenarmee kommen und sollte die Römer rausschmeißen aus dem Land. Und zwar so, wie sie eben reingekommen sind, eben mit militärischer Gewalt. Sie wünschen sich jemanden, der die politische und die militärische Lage in Israel neu macht. Und zwar so, wie das mal war, als der König David gelebt hatte. Ja, und manchmal denke ich, wünschen wir uns das vielleicht auch hier auf dieser Erde, in unserer Zeit. Dass Gott einfach mal mit der Faust reinschlägt und zeigt, wer der Herr ist. Und dass es so nicht geht. Ja, und dann beginnen wir bei diesen Macht- und habgierigen Präsidenten. Ja, und dann geht es von oben bis runter. Gell? Dann geht es über die Kommunalverwaltung, dann ist es unser Arbeitgeber, Arbeitsplatz. Dann gucken wir mal so Nachbarschaft und dann gucken wir mal so in die Familie. Und wir merken, überall begegnet uns das. Und die Frage kommt immer wieder hoch, warum tut Gott nichts? Warum lässt er das alles so zu und laufen? Aber versteht ihr, das ist etwas, was ich so langsam begreife, dass Gottes Reich eben genau nicht so kommt. Genau das ist eben nicht der Fall bei Gott. Und das können wir ja in allen Evangelien nachlesen, wie anders Gott sein Reich baut. Er baut eben nicht eine neue Variante des Alten, sondern er macht was von Grund auf neu. Er klebt nicht ein schönes neuen Flicken-Evangelium auf unser altes System Mensch. Und er schüttet auch keinen neuen Wein in einen alten Schlauch. Nee, er macht etwas komplett Neues, von Grund auf. Jesus stellt alles auf den Kopf, habe ich schon ein paar Mal hier gesagt. Aber wisst ihr, dass das eigentlich falsch ist? Denn es sind wir, die alles auf den Kopf gestellt haben. Wir, die alles pervertiert haben und verdreht haben und verzerrt haben. Und Jesus kommt und stellt es jetzt wieder richtig. Er stellt es wieder so hin, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und Gott baut eben sein Reich nicht mit den Mächtigen und den Reichen und den Klugen, sondern mit den Schwachen, mit den Bedeutungslosen, mit den Demütigen und mit denen, die wissen, dass sie ohne Gott nichts tun können. Und genau in diese Kategorie gehört nämlich auch die Maria. Sie gehört zu den Schwachen aber sie liebte diesen großartigen Gott von Herzen. Das zeichnet die Maria aus. Sie liebt seine Großzügigkeit, sie liebt seine bedingungslose Liebe und seine Fürsorge für sich selbst, für ihr ganzes Volk Und sie wusste, dass sie als junger Teenager eh nichts ausrichten kann. Aber dass dieser Gott, den sie von Herzen liebte, dem ist nichts unmöglich. Und wenn wir weiter gucken, wer sind denn die Ersten, die von der Geburt Jesu überhaupt erfahren? Jesus hat mal gesagt, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Und es waren Hirten, es waren die Letzten. Es waren die Letzten in der sozialen Hierarchie in dem Volk Israel. Die, die ganz unten waren, die Schwachen, die niemand gesehen hat. Das waren die Ersten, die den Himmel gesehen haben, Riesenherrscher, die Herrlichkeit Gottes, wie die da Gott gelobt haben. Die waren total platt, aber es waren die Ersten, die das gesehen haben, obwohl sie die Letzten waren. Und dann kamen noch diese Astrologen und Astronomen irgendwo her. Das waren Heiden, die Juden wollten mit so Leuten überhaupt nichts zu tun haben. Das waren Heiden, die waren unrein. Die Letzten wurden wieder die Ersten, die Jesus gesehen haben, die Jesus begegneten. Jesus, der Retter der Welt, er ist geboren und mit ihm beginnt Gottes Welt. Und wo beginnt sie? Bei den Armen und bei den Schwachen, bei denen, die übersehen werden. Und in diesem allem erleben wir schon diese neue Art zu leben, die neue Art zu leben, ein Leben so, wie es Gott sich eigentlich wünscht. Ein Leben in der Abhängigkeit und in einer wunderbaren Beziehung zu Gott. Ja, und dann lesen wir ja die ganze Bergpredigt zu. Immer wieder, bisher habt ihr das so gemacht und jetzt solltet ihr das so machen. Der Größte unter euch, der soll euer Diener sein. Die Herrschenden in dieser Welt, guckt euch nach im Iran an, die unterdrücken ihr Volk, die pressen die aus, die bringen sie um, wenn sie nicht machen, was sie sollen. Aber unter euch soll es nicht so sein, sondern ihr sollt dienen. Der Größte unter euch sei euer aller Diener. Und wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Bisher habt ihr nach außen hin heile Welt gemacht, aber jetzt bin ich gekommen, um eure innere Welt in Ordnung zu bringen. Bisher ging es immer nur me first. Zuerst komme ich. Man muss ja auch mal an sich selbst denken. Ja? Aber jetzt sage ich euch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Versteht ihr? Die Prioritäten verändern sich. Ich stehe nicht mehr vorne, sondern Jesus steht vorne und sein Reich. Bisher habt ihr eure Feinde gehasst und ich sage euch, liebt eure Feinde. Jesus stellt die uralte Ordnung wieder her. Er stellt wieder das so hin, wie es sein soll, wie Gott sich das von Anfang an vorgestellt hat und gewünscht hat. Und, und wenn wir jetzt mal die Seligpreisungen lesen, dann merken wir schon was davon. Selig oder glücklich die, die wissen, wie arm sie vor Gott sind. Wie arm sie vor Gott sind. Wie arm sind wir denn vor Gott? Wir sind so arm, dass uns nur der Tod blüht. Wir haben nichts zu bieten, was unser Leben retten könnte. Nichts. Keine guten Taten, kein Reichtum, nichts, absolut nichts. Wir sind absolut arm. Und wir kriegen hier die Zusage von Jesus, das Himmelreich gehört Ihnen. Nehmt euch mal ein neugeborenes Baby. Da haben wir so ein wunderbares Baby. Stellt euch mal vor, was kann dieses Baby tun? Nichts. Wenn die Mama sich nicht um das Baby kümmert, wird es sterben. Das ist ruckzuck tot. Dauert gar nicht lang, so ein Baby. Es stirbt ganz schnell, habe ich in Kenia oft genug erlebt. Versteht ihr, so sind wir vor Gott. Wir brauchen diesen wunderbaren Gott, der uns bedingungslos liebt und der uns alles schenkt. Und genau das ist die Beziehung. Und dann dürfen wir wachsen, dürfen wir Menschen werden nach seinem Herrn, nach seinem Herzen und in seinem Himmelreich leben. Glücklich, die trauern. Und jetzt meint er sicherlich nicht die, die trauern darum, dass sie ein paar Aktien verloren haben. Nee, ich glaube, das sind die Menschen, die trauern darum, wie es in dieser Welt zugeht, wie die Bosheit hier herrscht und wie die Kriege herrschen und wie wenig ein Menschenleben zählt. die darüber traurig sind. Und ich kann euch sagen, unsere Geschwister, die in der Verfolgung leben, die tun das viel, viel mehr. Die trauern da noch viel, viel mehr als wir. Aber, und da kommt die Zusage, sie werden getröstet werden. Glücklich die Sanftmütigen, sie werden die Erde besitzen. Diese neue Erde. Ich glaube, Jesus meint hier die neue Erde. Denn darum geht es doch, den Mut zu haben, Menschen zu begegnen mit Freundlichkeit und Güte, die mir was wehtut, die mir wehtun, die mich verletzen, die mich benachteiligen, denen freundlich und liebevoll zu begegnen. Eben nicht mit Härte zu reagieren, wenn mir was passiert, sondern barmherzig zu sein. Glücklich die mit Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehen in dieser ungerechten Welt, denn Gott wird sie satt machen, er wird für Gerechtigkeit sorgen. Glücklich die Barmherzigen, das sind Söhne und Töchter Gottes, das ist eine Eigenschaft Gottes und Jesus sagt, werdet doch wie Gott, werdet barmherzig. Denn ihnen wird Gott seine Zuwendung, seine Barmherzigkeit schenken. Oder wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, die eben nicht mehr immer böse Gedanken da drin haben. All das, was weg sein wird, wenn wir mal bei ihm sind. Glücklich die, von denen Frieden ausgeht. In einer Welt, in der so viel Krieg und so viel Streit und alles Mögliche herrscht. Denn sie werden Gottes Kinder genannt. Warum? Weil er ein Gott des Friedens ist. Und jeder, der Frieden stiftet, der reflektiert die Schönheit und die Pracht Gottes. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch, denn genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Es steht ja in diesen Seligpreisungen, wir können jetzt das ganze Bergpredigt durchgehen, wird es genauso weitergehen. Aber wir sehen hier die Umkehrung der Werte in der neuen Realität des Reiches Gottes. Versteht ihr? Und wer in den Seligpreisungen nur so Regeln sieht, Verhaltensweisen sieht, die man halt tut, so moralische Regeln, die man erfüllen sollte, wenn man ein guter Christ sein will, der sieht es zu kurz, der sieht es nur oberflächlich. Obwohl es natürlich hilfreich, wenn man versucht, das auch zu leben. Aber was Jesus hier beschreibt, geht doch viel, viel, viel tiefer. Das geht mitten in unser Herz hinein. Ich habe schon mal in einer meiner letzten Predigten von den Werten gesprochen. Das sind die Dinge, die ganz tief in unserem Herzen sind, die dazu führen, dass wir die Entscheidungen treffen, die wir treffen. Ja? Ein Mensch tut immer das, wovon er glaubt, dass es richtig ist. Und was richtig ist, entscheidet sich an unseren Werten. Werte sind in unserem Herzen ganz tief verankert. Und dort, eben dort, wo unsere Entscheidungen fallen, unser Handeln bestimmt wird. Jesus hat es mal anders gesagt. Er hat gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Nicht nur das Reden, sondern auch das Tun. Denn das, was in unserem Herzen drin ist, die guten Werte Gottes, die Jesus in unser Herz legen will, wenn die immer mehr und immer mehr werden in unserem Herzen, dann wird sich das in dem, was wir sagen und in dem, was wir tun, eben ganz deutlich machen. Ich weiß, ich rede jetzt ziemlich viel und habe da noch viel selbst zu tun. Manchmal kann ich das bei mir auch nicht wirklich gut unterscheiden. Was mache ich jetzt eigentlich? Mache ich das, weil man das halt jetzt von mir als Christ erwartet? Ist das etwas, was ich mit meinem Kopf tue? Ne? Und immer, wenn ich schon überlege, was müsste ich denn jetzt eigentlich tun? Nee, eigentlich müsste ich jetzt barmherzig sein. Das dürfte ich denn eigentlich nicht anbrüllen. Versteht ihr? Dann merke ich schon, dass das kein Wert ist, weil ich muss mein Gehirn einschalten, um das Richtige zu tun. Wobei das gut ist, ich finde es gut, ja, wenn man das Gehirn einschaltet. Aber versteht ihr? Ich wünsche mir, dass ich mein Gehirn nicht mehr dazu brauche. Ich wünsche mir, dass es aus meinem Herzen herauskommt, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Dass es einfach kommt, weil es da ist. Ja, aber das ist wieder so ein Punkt, der mich an Jesus total begeistert. Wenn ich so die 70 Jahre zurückdenke, in denen ich jetzt hier auf dieser Erde lebe und sehe, wie unendlich die Geduld Jesu mit mir ist. Und dass er eben nicht mit der Faust auf den Tisch legt, eben auch nicht bei mir, wenn ich zum 155. Mal wieder was tue, was ich eigentlich nicht tun soll, sondern dass er in seiner unendlichen Liebe mich immer mehr anleitet, ihm ähnlicher zu werden, seine Werte zu leben. Und wie ich merke, er mich verändert, mein Herz verändert, die Werte, die in meinem Herzen sind, verändert. Und ich freue mich darüber, dass er mich in sein Reich eingeladen hat. Und er will, dass wir nach seinen Werten leben. In seiner Welt gelten die Regeln, die Jesus gibt. Das sind die Werte wichtig, die er gibt. Jesus lädt uns in seine neue Welt ein und wir dürfen uns von ihm verändern lassen und mit ihm sein neues Reich bauen. Beten wir ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Aber am Ende der Bergpredigt, und das muss ich jetzt leider noch sagen, in Kapitel 7, Matthäus Kapitel 7, da gibt uns Jesus eine ganz wichtige Warnung mit. Und ich denke, das ist etwas, da müssen wir schon genau hinhören. Ich habe Christen kennengelernt, die laden Jesus in ihr Leben ein und bauen mit ihm ihr eigenes Reich. Jesus in meinem Reich. Er hilft mir, wenn ich traurig bin. Er ist meine Zuflucht, wenn ich mal jemand brauche, wo ich mich ausweinen kann. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass ich meine Prüfung schaffe, dass ich ein neues Auto kriege, dass ich einen Job kriege, dass ich eine Gehaltserhöhung kriege und was. Er ist der Garant dafür, dass mein Leben so gelingt, wie ich das mir wünsche. Und Jesus spricht sogar im Kapitel 7 von Christen, die in seinem Namen großartige Dinge tun, die Kranken heilen, die Dämonen austreiben. Aber sein Fazit ist, ich kenne euch nicht. Warum? Weil sie den Willen Gottes, des Vaters im Himmel nicht tun. Sie sind in ihrem eigenen Reich unterwegs. Sie sind nicht im Reich Gottes unterwegs. Er macht uns ganz deutlich, es geht darum, dass wir uns auf sein Reich, auf Gottes Reich einlassen. Auf seine neue Welt, auf diesen Weg des Friedens, den Weg der Gnade und der Demut und der Sanftmut. Und der führt uns ins Leben. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann gehen wir in unseren eigenen Untergang. Und es liegt nicht etwa daran, dass Gott so zornig wäre, sondern es liegt daran, dass wir so eine gewalttätige Art zu leben haben. Die Bosheit und die Dummheit, mit der unser Leben hier auf dieser Erde bestimmt wird, ist ja schon grausam. Und genau das ist es, was uns den Untergang bringt. Jesus hat es verglichen mit dem breiten und dem schmalen Weg. Ach, Bergpredigt, auf dem breiten Weg, da geht's ins Verderben, sagt er. Da geht's ins Verderben, da wird nicht Gott was tun, damit sie verdorben sind, sondern sie gehen ins Verderben. Sie sind selbst dorthin unterwegs. Und es ist einfach, dort zu laufen. Und in der Bergpredigt und auch in allen anderen Predigen zeigt uns Jesus, diese neue Art zu leben, mit seinen Werten zu leben, im Reich Gottes zu leben. Er ist der Weg und er lädt uns ein, durch die enge Pforte zu gehen, weil es ist nicht einfach und es braucht eine Entscheidung. Aber es muss mein Wille sein. Es muss mein Wille sein, diesen Weg des Lebens zu gehen. Im Himmel wird es keine Zwangsrekrutierung geben. Im Himmel werden nur Menschen sein, die von Herzen gern dahin wollten. Gottes Reich wächst in dieser Welt, indem er Menschen für ein neues Leben beruft, sie ausrüstet und befähigt. Das sagt der Wright. Und jetzt gebe ich euch noch eine kleine Herausforderung für dieses Jahr. Lest euch mal die Bergpredigt durch oder nur die Seligpreisung, die wir heute Morgen schon gelesen haben. Und dann überlegt euch mal, redet mal Jesus darüber, welche der Seligpreisungen würdest du gerne in deinem Leben wachsen sehen? Wo wünschst du dir Wachstum? Mehr von dem, was Jesus dir schon gegeben hat? Welche anderen Aussagen der Bergpredigt würdest du in deinem Leben gerne wachsen sehen? Wo wünschst du dir Erneuerung in deinem Leben? Und wen kennst du, der diese Seligpreisung oder andere Aussagen der Bergpredigt als ein positives Beispiel dir vorlebt? Und da können wir nämlich Beispiele gegenseitig zueinander werden. Nehmt euch das mal vor, Jesus, ich möchte mehr Geduld haben. Das bete ich jetzt schon seit 40 Jahren. Und früher war ich so weit entfernt und heute bin ich nur noch so weit entfernt. Aber wisst ihr, was ist passiert ist? Das war so das Erste, wo ich mit angefangen habe. Ich könnte euch noch andere Dinge erzählen, aber das war so der erste Punkt, wo ich mit angefangen habe. Ich habe wunderbare Dinge erlebt. Als Erstes ist mir mal erlebt, wie oft ist mir mal deutlich geworden, wie oft ich die Geduld verloren habe überhaupt. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott mich mehr und mehr verändert. Und die tollste Erlebnis hatte ich gehabt, war mein Kenia, ich sehe mich heute noch, mein ältester Sohn damals, der Andi, der war 9, und wir haben uns immer richtig gefetzt, haben uns angebrüllt, dass die Wände gewackelt haben. Und ich stehe zwischen Esszimmer und Wohnzimmer und der Andi steht vor mir und es geht wieder los. Und dann gibt es einen Moment, ich kann es schlecht beschreiben, einen Moment, da hatte ich das Gefühl, die Welt bleibt stehen. Da war alles still, ich habe gar nichts mehr gehört. In mir war es völlig ruhig, war überhaupt nichts mehr, der ganze Ärger und alles war weg. Und dann hatte ich so innerlich das Gefühl, jemand fragt mich etwas und er sagt, Richard, du kannst jetzt weitermachen wie bisher oder du gehst zu deinem Sohn, nimmst ihn in den Arm und sagst, dass du ihn lieb hast. Was denkt er denn, was ich gemacht habe? Ich habe meinen Sohn in den Arm genommen, der hat gedacht, ich bin durchgedreht, der spinnt der Alte. Gell? Ich meine, das war völlig neu für den, das hat er überhaupt nicht begriffen, was da gerade passiert ist. Ich meine, ich habe es ja selbst nicht begriffen. Aber versteht ihr, wenn wir anfangen, uns darauf einzulassen und zu sagen, Herr, ich möchte ein Mensch nach deinem Herzen werden, dann wird uns Jesus so kleine Schritteweise führen. Und das Endgültige kommt dann, wenn wir bei ihm in seiner Herrlichkeit sein werden. Denn dann werden wir Menschen nach seinem Herzen sein. Und er wird uns genau das schenken, was wir selbst an der Stelle gar nicht produzieren haben. Denn ihm allein gebührt die Ehre und alle Anbetung. Ich wünsche euch Gottes Segen für dieses Jahr. Amen.